Herzlich willkommen bei Utility 4.0, der Podcast zur gleichnamigen Buchreihe über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Von und mit Oliver Dolesky und Timo Eggers. Heute mit Dan Topalovic von Enercity Digital aus Hannover.
Und das ist natürlich einmal A, die Branche. Ja, die Branche ist verglichen mit, muss man jetzt nicht despektierlich gemeint, aber die Branche ist relativ weit hinten, wenn man es aus der Retail-Branche betrachtet. Das heißt, Daten Analytics, KI sind hier Themen, die sind kaum begangen, sehr, sehr selten von den Großen oder von den Smarten. Aber das ist halt ein Standard, den du mit einem Warenkorbsystem schon for free bekommst in der Retail-Branche, wenn du das richtige Ding nutzt.
Ja, ihr konntet es schon hören. Dan kommt also aus der Retail-Branche, aus der Handelsbranche und er war dort bei Zalando, bei Check24, also wirklich zwei sehr relevanten deutschen Digitalunternehmen. Und ja, er durfte dort technologisch viel mit aufbauen, besonders im Bereich Plattform. Er nennt sich auch selbst Plattformbauer. Und er hat es also auch technologisch nach vorne gebracht, aber auch Bereiche aufgebaut, Leute gesucht und Strukturen geschaffen, um ja das alles möglich zu machen. Und jetzt kommt so ein Typ in die Energiewirtschaft. Warum und wie das erfolgt ist, das erzählt er gleich noch selber. Aber ich fand es sehr spannend, dann mal zu erfragen, wie es ist, wenn man jetzt aus so einer schnell drehenden, technologisch sehr weit fortgeschrittenen Branche reinkommt in die Energiewelt. Und muss jetzt da mit den Dingen umgehen, die da sozusagen Usus sind und die da über die letzten Jahrzehnte sich entwickelt haben. Ja, das besprechen wir alles. Natürlich garniert, wie immer hier im Podcast, mit ein paar Informationen über seine Person, wo er so herkommt, was ihn so geprägt hat auf dem Weg hierher. Und ja, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist hier im Podcast. Und ich bin mir sicher, den einen oder anderen Impuls wirst du mitnehmen können. Insofern viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Podcast Utility 4.0. Heute zu Gast ist der Dan Topalovic von Enercity Digital. Und ja, heute wird es ein bisschen gehen um Tech wieder so ein bisschen, Tech, IT, Digitalisierung, aber auch Kulturthemen. Mal gucken, wo uns das alles hinführt. Ich freue mich erstmal sehr, dass du da bist, Dan. Sag mal was, dass wir den Ton checken können.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin super gerne da und sehr gespannt auf unser Gespräch. Freue mich sehr, da zu sein.
Cool. By the way, Dan ist auch super spontan sozusagen eingesprungen. Man kann ja auch mal drüber reden, ne? Podcast jede Woche oder alle zwei Wochen so eine Folge zu bauen. Bedarf immer etwas Vorarbeit. Und manchmal ist es halt auch so, dass man so ein bisschen in die Leere guckt. Und da hat der Dan sich einfach spontan bereit erklärt, mit mir zu quatschen über Tech und Energiewirtschaft. Danke dafür. Erzähl doch mal ein bisschen über dich.
Ja, genau. Ich bin relativ neu in der Energiewirtschaft. Also ich bin vor 3 Jahren das erste Mal die Berührung mit der Energiebranche. Das war tatsächlich auch hier bei Enercity. Mhm. Habe dort den Bereich damals noch IT übernommen und das ist also nicht mein Steckenpferd. Ich komme ursprünglich, wenn man das Ganze in Branchen unterteilt, vielleicht aus dem Retail-Bereich eher, war vorher bei Zalando und davor bei Check24. Das sind natürlich beides sehr starke Online-Player in puncto B2C. Bin von Haus aus...
Kurze Frage, kannst du noch ein paar Jahre nach vorne spulen? Wo bist du eigentlich so... Also wir steigen gleich nochmal ein, auch so in diese berufliche Ecke, aber wo bist du eigentlich so groß geworden hier in Deutschland irgendwo? Aus welcher Ecke kommst du da eigentlich?
Ja, geboren bin ich in der Nähe von Düsseldorf. Hahn heißt das Dorf, ist also irgendwie, ja genau, früher, da war ein Kinderkrankenhaus. Das war meinen Eltern wichtig, genau. Und aufgewachsen bin ich erst im Bergischen Land und dann tatsächlich im Ruhrgebiet.
Ja, okay.
Bin auch zur Schule gegangen, groß geworden und relativ früh auch ins Tech-Business, also Ende der 90er Jahre, Webseiten für kleine und mittelständische Unternehmen, da komme ich her.
Du hast Webseiten gebaut, ja? Okay. Das ist so ein bisschen wie Marco Beich von PowerCloud, hat auch irgendwie angefangen, Webseiten zu bauen. Dann sozusagen E-Commerce und so weiter. Also auch so ein ähnlicher Einstieg.
Genau, es ist, glaube ich, so ein Klassiker in der Zeit. Ne? Ja. Und dann, auch Firmen gegründet, verschiedene Dinge ausprobiert, sehr viel gefreelanced. Also dieses Freelancertum kam ja so auf Mitte der 2000er, dass man quasi freiberuflich ja, punktuell in Firmen ausgeholfen hat. Das habe ich sehr, sehr lange gemacht und auch sehr, sehr gerne gemacht. Man sieht da unheimlich viel. Und ja, habe im Grunde in den verschiedensten Branchen, in den verschiedensten Firmen und Konzernen irgendwie mal hier ein halbes Jahr, da ein Jahr oder so gearbeitet oder auch gerne mal ein Vierteljahr. Mhm. Genau, und dann irgendwann habe ich gedacht.
Frage, Dan, wie hast du dir das so drauf geschafft oder was hast du da mitgebracht? Du kannst programmieren offenbar, du kannst Webseiten programmieren. Hast du dir das selber beigebracht oder irgendwie oder wie bist du da reingekommen?
Ja und nein. Das ist natürlich so die Studiengänge der 2000er sind so ein bisschen nicht so aufgebaut, dass du da rauskommst und dann bist du fertig für die Industrie. Ne? Das ist nicht so, sondern du musst, also erstmal musst du die Passion haben und musst das vorher schon gemacht haben. Ja? Und zweitens musst du ein grundlegendes Interesse an der Materie haben, damit du dich selber aufschlauen kannst. Weil das Einzige, was du findest, um wirklich Experte in bestimmten Sprachen, und ich habe früher wirklich hands-on sehr lange selber programmiert zu werden, ist faktisch die Doku. Und du musst die Doku lesen und du musst üben, machen, tun und verstehen. Und das lernst du natürlich erstmal jetzt primär in keiner Uni. Ne? Das kommt on the job. Und das ist schon, aber glaube ich auch bei allen aus dem Zeitstrahl sozusagen, ist das selbst beigebracht.
Okay, das hast du dir selbst beigebracht. Und also was hast du dann nochmal studiert? Also welchen Studium?
Medieninformatik, genau, angewandte Informatik.
Okay, aber das hört sich, so Medieninformatik hört sich perfekt so anpassend zu dem Website-Thema. Und hast es selbst beigebracht, hast free gelernt. Was hast du denn für Firmen gegründet? Also quasi dich dann als Firma verkauft quasi oder hast du auch so größere Einheiten oder so?
Nee, so, leider nicht. Ja. Genau, also grundsätzlich war es ja dann so, irgendwann musst du ja dieses Webseitenbauen auf gewerbliche Beine stellen. Das heißt, irgendwie haben dann von einem Freund von mir und mein Papa haben dann irgendwie zusammen dann mit uns irgendwie so eine GbR gegründet. Ja. Das musste ja irgendwie gemacht werden, dass das Finanzamt da auch fein mit ist, ne? Ja. Und so hat das Ganze angefangen. Firmen gegründet, genau, haben wir auch dann später, als wir dann endlich erwachsen waren, genau. Und das ging auch in Richtung Webdesign, Webentwicklung. Ja. Und hinterher halt hatte das einen Eventcharakter und eine normale Software-Schmiede. Ne? Mhm. Mein Cousin lebt in den Staaten. Wir haben auch relativ viel zusammen gemacht im Investment in Kleinstartups, bevor it was cool, also noch lange bevor diese Startup-Geschichte aufkam, Leuten geholfen, groß zu werden, da nicht immer nur finanziell, auch hands-on. Mhm. Genau, und das ist so, glaube ich, die Expertise, die ich da sammle.
Aber hast jetzt da keinen guten Exit gemacht, sodass du jetzt so voll privatiermäßig aufspielen kannst und sagen kannst?
Leider nicht. Ich wünsche es wäre so und ich könnte jetzt ja sagen, aber nein.
Aber du hast da immer schon so ein bisschen reingeguckt und deine Finger drin gehabt und auch mal, also diese so ein bisschen Affinität so Richtung Silicon Valley vielleicht auch. Ich weiß nicht, der Michael Nicolai von ePilot hat uns ja so ein bisschen auch zusammengebracht und der schreibt mir noch in der Mail, dass du da auch irgendwie eine Silicon Valley-Affinität irgendwie hast. Der schreibt, du bist auch VC gewesen. Ich weiß nicht, was er da sozusagen meint. Das hört sich natürlich immer cool an, VC im Silicon Valley. Und so, cool. Ist das so? Also hast du da, erinnert mich so ein bisschen auch an Zillard und seinen Bruder von ePilot, der ja auch quasi im Silicon Valley ihn so ein bisschen immer gechallenged hat und gesagt, hier geht's ab und er hängt halt sozusagen oder hat sich da so ein bisschen daran orientiert und war ja dann irgendwie bei Atlassian und ist dann zurückgekommen und so. Aber ist das eine ähnliche Affinität bei dir?
Ja, es ist natürlich schon so, dass wir das zu zweit und auf einem sehr kleinen Level machen. VC hört sich immer so an, als würdest du 100 Millionen Euro drehen irgendwie oder Dollar. Das ist natürlich nicht so, sondern es geht eher in Richtung Enablement. Es ist auch finanzielles, also es ist tatsächlich Venture Capital, aber es ist trotzdem, es hängt immer zusammen damit, dass man, dass speziell junge Gründer aus San Francisco oder so von uns lernen, was oder wir zusammen lernen. Das klingt sonst so überheblich. Ja. Also wir zusammen lernen, wie es da geht. Und da sind halt relativ coole Sachen bei gewesen. Und wir steigen halt nicht ein aus maximalem finanziellen Interesse, auch klar, ne, muss man sagen, aber vor allen Dingen, wenn wir an die Idee glauben und die wirklich cool ist, dann sind wir auch gerne dabei und machen und tun und lernen. Und da haben wir schon echt, also die Kontakte, die wir darüber gemacht haben, ist, glaube ich, das Wertvollste überhaupt, was wir da rausgenommen haben.
Und wir wir kennen noch weiter ausführen, aber was wollen die dann eigentlich von uns lernen? Oder Silicon Valley, denkst du, die sind doch weit vorne, was wollen die jetzt vom Deutschen hier lernen? Was gibt es da für Punkte?
Ja, das, valide Frage. Ich glaube, ich glaube, wir haben einen sehr guten Ruf in puncto Genauigkeit und, ja, und Pünktlichkeit. Klar. Vielleicht mehr noch als die Wahrheit ist. Aber im Grundsatz ist natürlich gerade das Silicon Valley sehr für Think Big und so bekannt. Genau. Und trotzdem endet ein Business Case immer da, wo das Geld zu Ende ist, ne? Egal wie gut er aussieht. Und ich glaube, da bodenständig zu agieren und auch mal Sachen zu hinterfragen und auch mal böse zu fragen, das ist unüblich und unhöflich im Valley. Und das kann man ganz gut ausspielen. Und erst fühlen die sich sehr überrollt, aber hinterher, wir haben bisher immer gutes Feedback darauf bekommen, okay, nach etwas längerer Zeit.
Ja, ich frage mich halt ich meine, diese klassischen deutschen Tugenden im Maschinenbau, Anlagenbau, diese Genauigkeit, diese Präzision und auch diese Unaufgeregtheit so ein bisschen. Ich meine, warum sollte sich das ja auch übertragen lassen in Software sozusagen, oder, ne? Also warum muss das immer mit Maschinen zu tun haben? Der Wesenszug ist ja bei den Leuten irgendwie gleich, ja? Und dass man ordentlich und sauber und auch mal ein bisschen böse ehrlich ist. Also genau, wie du sagst, kann ich voll verstehen, dass es auch vielleicht ein Pfund sein kann für uns Europäer oder speziell auch Deutsche, ne? Okay, cool. Also da hast du das so ein bisschen, da deine Fühler ausgestreckt. Und dann bist du ja irgendwann früher oder später jetzt mal bei Check24 eingestiegen, oder? Das war das dann sozusagen. Warum hast du dann aufgehört mit dem Webseitenbauen und VC sein? Warum musstest du dann irgendwie, keine Ahnung.
Das Webseitenbauen ging dann natürlich eher später noch in die Richtung Webentwicklung, ja, also okay, wirklich ja. Websoftware, ne? Warenkorbsysteme, Shopsysteme, ja, hinterher und dann auch ganze Ökosysteme. Mhm. Genau, und bei Check24 war es tatsächlich so, dass die ganz kurz, bevor ich da angefangen habe, das erste Mal sich in den Rahmen E-Commerce gewagt haben. Sonst hatten die ja nur so Abschlussgeschäft, irgendwie Versicherungen und sowas. Und dann kam Check24 Shopping dazu. Da kann man tatsächlich, also am Anfang fing das an mit weißer Ware, Waschmaschinen, ja, Kühlschränke. Okay. Und da, das war ja eine E-Commerce-Lösung. Also suchte man Leute, die E-Commerce konnten. Ja, okay. Und genau, so sind wir da zusammengekommen. Und dann habe ich das Shopping-Vertical damals mit Tobi Tammen, heute immer noch bei Check24, sind wir das angegangen, und ich habe dann mit ihm zusammen so einen Standort in Münster aufgebaut und das ein bisschen groß gemacht, die richtigen Leute eingestellt und so weiter.
Tobi Tam, wer war das da? War das der?
Der war der Geschäftsführer von dem Vertical. So. Ist heute immer noch. Also der ist ein ziemlich solider Typ, ist so ein knallharter BWLer, kann Sachen treiben, ist wirklich gut. Und der hat das natürlich dann da wirklich aufgebaut, so wie es auch sein musste. Also habe ich ganz, ganz viel gelernt von ihm. Bin ich immer noch unendlich dankbar für.
Also dieses Bauen ist auch was in dir liegt. Also wo du jetzt gerade so ein bisschen erläutert hast, neuen Standort aufbauen, neue Leute irgendwie da sozusagen attrahieren und sozusagen dahin bringen, das ist auch so ein bisschen was dir offenbar so ein bisschen im Blut liegt. Zalando, war dann noch eine zweite Station, war es direkt hinter Check24 oder hast du da eine Zeit lang dann gemacht? Oder also?
Nee, das war quasi nahtlos, das war irgendwie so 31.3. war der letzte Tag bei Check und 1.4. oder so war der erste Tag bei Zalando. Es war sehr nahtlos. Mhm. Aber das Topic war ungefähr gleich. Also auch Zalando musste sich ein bisschen größer aufstellen. Berlin hatte nicht mehr genug Leute für dieses riesige, noch Startup, wenn man so möchte, ne?
Ja.
Und dann habe ich einen Standort in Dortmund übernommen, am Phoenixsee ganz schön gelegen. Mhm. Und dann haben wir dort die Themen, also die gab es da schon, aber dann haben wir dort die Themen Payments, Smart Logistics und auch am Anfang Contents und Campaign getrieben. Und das mündete vor allen Dingen darin, dass diese Gruppe Leute, von der ich Teil sein durfte, dort auch dann Standorte in Dublin und in Helsinki aufgebaut haben. Cool. Genau, also es war sehr international, auch sehr cool, ehrlich gesagt, aufgestellt, schon toll, ja.
Und wie lange ging das da bei Zalando?
Boah, ich weiß gar nicht genau, zweieinhalb Jahre war ich da. Mhm. Und dann muss man sagen, war dieser Standort auch echt ausgeprägt, ne? Das waren alle Topics verortet und so weiter. Mhm. Genau, und dann, ich bin ja Plattformbauer, ne? So nennt man das. Mhm. Und eine Plattform kann man nur bauen, wenn man schon mal eine Plattform gebaut hat. Das ist das Blöde daran. merken alle die zum ersten Mal eine Plattform bauen. Auch ich habe das gemerkt. Genau, und dann kam eines Tages der Arbeitsdirektor der NR City auf mich zu und hat gesagt, Mensch, wir bauen da eine Plattform oder möchten eine bauen. Ja. Kannst du uns da helfen? Und so kam ich dann zur NR City.
Okay, das musst du mal ein bisschen genauer erläutern. Eine Frage nochmal vorab vielleicht. Wenn du sagst, du bist ein Plattformbauer, das erinnert mich so, ich bin ein Straßenbauer oder ich kann so Dinge bauen. Ich will jetzt nicht genau wissen, wie man eine Plattform baut, sondern na, vielleicht doch so ein bisschen. Aber was ist da anders, wenn man eine Plattform baut, als wenn man jetzt irgendwie ein E-Commerce-System baut, sozusagen? Oder gibst du ein, zwei, drei Dinge, wo du sagst, das ist auch wirklich ein fundamentaler Unterschied, wenn du ein Shopbauer bist, ein E-Commerce-Plattformbauer, ein reiner Plattformbauer? Gibt es da so Dinge?
Ja.
Oder ob die das ankommt oder die es irgendwie besonders macht?
Eine Plattform ist ja prinzipiell erstmal grundlegend ein Enabler. Man sagt ja, die Definition einer Plattform, also die Plattform unterscheidet sich technisch nicht von einem anderen Computersystem. Es ist auch andere Systeme wie Shops können auf dieselbe architektonische Art und Weise gebaut werden. Nur eine Plattform soll ja innerhalb des Unternehmens oder der, wie auch immer es genutzt wird, als Enabler dienen. Das heißt, wenn man zum Beispiel Plattformunternehmen wie Amazon betrachtet, sagt man, everyone is a customer. Das heißt, der Kunde ist ein Kunde, aber auch der Marktplatzanbieter ist ein Kunde. Das heißt, ich verdiene an allen Ecken und Enden. Übertragen auf das Geschäft beim Energiedienstleister bin ich natürlich den internen Kunden gegenüber. Da verdiene ich jetzt erstmal nichts, indem ich eine Plattform provide, aber ich enable sie, dass sie ihre Dienstleistung, also wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, dass der Vertrieb Commodities verkauft, dann vielleicht ein anderer Bereich Energiedienstleistungen verkauft und ein dritter irgendwie der Kundenservice macht. Enable ich alle mit meiner Plattform und der Technologie, dass sie das besser, digitaler, schneller und zum Kunden gerichteter tun können, als vielleicht noch früher mit alten Systemen. Das ist, glaube ich, die Primärdefinition, würde ich
Aber
sagen.
da würde ich dann mal denken, ja, man muss immer gucken, wenn man so Sachen baut, dass die anderen die auch benutzen können. Da könnte man auch sagen, ja, so offene Schnittstellen und ich muss da gut rankommen. Wenn ich an Plattform denke, denke ich halt auch immer so, ja, Leute bewegen sich unabhängig auf meiner Plattform, schließen da auch Geschäfte ab. Es gibt diese Netzwerkeffekte, dieses Login-Kram. So, das ist immer das, was ich mit Plattformen so eher so verbinde noch, dass es auch eine ganz andere Qualität ist. Ja, wie dort Leute zusammenkommen, in welcher Art und Weise und wie sie auch drin bleiben und angelockt werden. Ist es für dich auch eine Kategorie?
Ja, das ist
Oder?
natürlich, genau, kommt natürlich sehr darauf an, in welchem Kontext man sie einsetzt. Aber genau das, was du sagst, übertragen auf den Energiedienstleister, ist es ja, dass ich schon mal irgendwie den Kunden mit allen teile. Ja, das ist ja dieses, er loggt sich ein und dann wissen wir auch alle, dass das unser Kunde ist. Nicht nur der Vertrieb, also der Primärvertrieb, weil er jetzt einen Stromvertrag hat oder irgendwie der Dienstleistungsbereich, weil er eine PV-Anlage gekauft hat, sondern es ist unser Kunde und wir sehen ihn holistisch auf dieser Plattform. Und das ist tatsächlich genau der Punkt. Und wenn du das natürlich in dem B2C Kontext überträgst, wo jetzt Fremde auch an die Plattform kommen, dann hast du natürlich genau das, dass dort Leute miteinander verbunden werden, die Geschäfte machen und so
Weil
weiter.
es könnte ja auch sein, dass ein anderer Energieanbieter über eure Plattform an eure Kunden kommt. Das wäre ja so mal, hört sich vielleicht verrückt an, aber das ist ja das, wie sozusagen so eine Plattform auch funktionieren kann. Also, ja, jeder kann hier rauf und es ist nicht immer nur so der große Intermediär in der City, sondern ja, ihr könnt alle miteinander, ist mir egal. Ich verdiene auch daran, wenn über unsere Plattform meinetwegen Yellow einen Hannover-Kunden sozusagen gewinnt. Aber so extrem weit oder so ist es wahrscheinlich nicht aufgebaut im Moment bei euch, ne?
Also es soll schon in die Richtung gehen, doch.
Ja.
Aber natürlich ist das allein aus der Sicht des Vertrieblers jetzt am Ende, ist es natürlich besser, wenn du einen Kunden an die Konkurrenz verlierst, die irgendwie noch auf deiner Plattform ist, wo
Genau,
du, ne,
genau.
ein bisschen was kriegst, besser als gar nichts, ne?
Genau.
Und aus der Sicht, glaube ich, bilden sich auch diese ganzen Plattformen jetzt speziell in dieser Zeit, in der SAP uns verkündet hat, dass sie nicht länger das machen wollen, was sie vorher gemacht haben. Und plötzlich tauchten ja eine ganze Menge auf und so auch natürlich die Lyntech. Genau.
Okay, also aber du denkst in diese Kategorie und du kannst dir gut vorstellen, dass es auch irgendwann, also ich meine, es ist glaube ich für die Energiebranche noch ein verrückter Gedanke, dass irgendein Anbieter, der bislang sozusagen seine Kunden exklusiv für sich hatte, die auch sozusagen anderen zur Verfügung stellt oder sagt, über meine Plattform kommst du ran und vielleicht sogar noch im Commodity-Kerngeschäft, nicht nur so irgendwie, ich vermittle im Solateur sozusagen über meine Plattform an einen Endkunden, dass er da eine PV-Anlage aufbauen kann, sondern auch im Kernbusiness. Ja, finde ich, ja.
Prinzipiell, genau, prinzipiell einfach, um dann noch darauf zu antworten, absolut. Vor allem, ich hatte letztens eine Diskussion, auch hausintern, darüber, dass ja im Grunde die Lieferantenrolle mit wenig Zutun eigentlich von jedem ausgeführt werden kann. Ja, und es ist total, der ein total logischer Schritt für so ein Big Tech-Unternehmen, Google, Microsoft, wie auch immer, da einzusteigen, wenn es sich irgendwie lohnt, wenn man das irgendwie kombinieren kann. Und in dem Punkt ist es natürlich dann natürlich gut, wenn man irgendwie sowas teilen kann und dann noch mit in dieser Wertschöpfungskette irgendwie hängt, als wenn man dann völlig außen vor ist und nur noch Netzgesellschaft macht. Ja. Ja. Weil das werden sie einem nicht wegnehmen können. Ja. Das wird bleiben. Und ich glaube, dass die Zukunft gerichtet ist, das glaube ich, eine gute Idee, über Plattformen und sowas nachzudenken.
Natürlich wahrscheinlich nicht für alle, ne? Es gibt ja auch über The Winner Takes It All. Also so eine gewisse, ich bin zuerst da und habe die meisten drauf, ist natürlich auch da. Ne? Also jetzt wahrscheinlich kein Modell für unsere 900 Stadtwerke, wie wir sie hier haben, dass sie alle diese eine Plattform werden können. Aber genau, hast du recht. Aber jetzt Check24, Zalando und dann Energie. Da gab es da nichts, also bei Zalando hat sich so angehört, dass es so ein bisschen aufgebaut war so ein bisschen deine Aufbauleistung war zu Ende. Aber du hättest ja dann auch zu About You gehen können oder zu, also keine Ahnung, oder irgendwo auch in diesem, ja, in dieser Modebranche oder in dem, wo es einfach sich schneller dreht als in der Energiebranche. Was hättest du ja auch machen können? Und wie hat dich dieser Arbeitsdirektor jetzt da irgendwie gelockt? Oder überzeugt, oder was hat er dir erzählt, so wie Steve Jobs da meinte, willst du ewig Zuckerwasser verkaufen? Was hat er dich gefragt? Willst du ewig Fast Fashion machen oder willst du mal richtig Energie und Energiewende? Gab es so ein Gespräch irgendwie in der Richtung?
Es gab ehrlich gesagt gar nicht so weit weg. Also wer Kai-Uwe Weitz kennt, weiß, dass der schon sehr überzeugend sein kann. Das ist ein extrem erfahrener Manager und wirklich ein guter Typ. Ja. Wenn man irgendwo anfängt, dann fängt man ja auch zu 50% beim Chef an, ne? Und genauso charismatisch und echt smart wie Frau Dr. Zapreva ist auch Kai-Uwe Weitz. Und das war schon eine coole Herausforderung. Aber ich glaube, der viel entscheidendere Punkt war auf jeden Fall, wenn du Plattformen gebaut hast, dann war das oder ist das selten so, dass du irgendwo bei Null anfangen kannst, weil das ist ja auch ein sehr hohes Anfangsinvest und so und eigentlich entwickelst du immer auf irgendeinem Status quo, je nachdem wie gut oder schlecht der auch sein mag, irgendwie weiter. Und die Idee war aber, wir fangen damit an. Wir haben SAP genutzt ganz, ganz lange und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir so eine Plattform bauen wollen und du musst uns bitte helfen. Und das ist natürlich einmal die Branche. Ja, die Branche ist verglichen mit, muss man jetzt nicht despektierlich, ist nicht despektierlich gemeint, aber die Branche ist relativ weit hinten, wenn man es aus der Retail-Branche betrachtet. Das heißt, Datenanalytics, KI sind hier Themen, die sind kaum begangen, sehr, sehr selten von den Großen oder von den Smarten. Aber das ist halt ein Standard, den du mit einem Warenkorbsystem schon for free bekommst in der Retail-Branche, wenn du das richtige Ding nutzt. Ich glaube, die Herausforderung war einfach dieses transformatorische Thema. Das war nicht ganz neu für mich, aber trotzdem eine super Herausforderung, also die Leute auch dazu zu bringen, in diese Richtung zu arbeiten. Und B, natürlich der Aufbau oder zumindest, ich habe es ja nicht alleine gemacht und da haben ganz, ganz viele andere Leute auch eine deutlich größere Rolle noch gespielt in dem Aufbau in dieser Plattform. Aber halt das Zutun und das Enablement da reinzubringen, glaube ich, war total wichtig und auch am Anfang total nützlich. Und im Endeffekt ist jetzt natürlich die Energiebranche immer noch ein spannender Pool, denn du musst immer noch die gesamte Transformation vom normalen Energiedienstleister zum vielleicht Energieplattformunternehmen oder wo auch immer die Vision hingeht, da kann man auch in ganz vielen Unternehmen noch unglaublich viel machen. Und bei der Enercity, da haben wir schon ein gutes Stück des Wegs zurückgelegt, aber da ist immer noch Luft nach oben und das wird auch nicht langweilig, ne? Muss man sagen.
Du kanntest aber wahrscheinlich auch vorher nicht die Energiebranche groß, ne? Oder hast du jetzt irgendwie ein Bild gehabt, wer Enercity war oder keine Ahnung, hattest du ein Gefühl für die Branche oder war es wirklich einfach dieser Chef, der dich überzeugt hat und dann sagst du, ja komm, ich geh mal rein. Also hattest du jetzt, hättest ja auch, keine Ahnung, in Stadtwerke Düsseldorf anfangen können oder war dir das bewusst, dass du zum großen Player gehst, der auch viel vorhat?
Ja, natürlich, also du googelst ja das Unternehmen, wenn du damit in Kontakt kommst und ich kannte Enercity vorher nicht. Ne? Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und habe maximal vorher noch in Bayern gelebt. Das heißt, Enercity ist mir noch nie über den Weg gelaufen vorher und auch so beim Vergleich, im Vergleichsportal oder so, nie so, dass ich da jetzt gezielt drauf gestoßen wäre. Aber genau, also die Herangehensweise, die Idee und was man tun wollte und wie man es tun wollte, waren schon echt überzeugend. Und wir haben uns auch, das war jetzt nicht zwei Gespräche und dann war ich überzeugt, sondern ich weiß nicht, wir haben uns 8 oder 10 Mal getroffen in meinem Ruhrgebiet. Ja? Mhm. Der Chef wohnte auch dort oder ist dort immer noch und da konnte man dann gut mal abends irgendwie drüber sprechen. Genau, und dann nach einer Zeit und einigen Überlegungen habe ich dann gedacht, probieren wir es aus.
Cool. Und was war so grob gesagt jetzt dein Auftrag, den du da übernommen hast? Was solltest du tun? Hast du gesagt, ich bin Plattformbauer und NRCity hat gesagt, ja, Plattform ist das, was wir brauchen. Baust du uns auch eine? Oder hatte das noch andere Facetten ganz am Anfang?
Also im Grundsatz, genau, man hatte schon ein paar Schritte angefangen und ich konnte dann technisch gut unterstützen. Das hat ja immer auch eine Business-Komponente, die vielleicht eher von Leuten bekleidet werden sollte, die dann da speziell tiefe Ahnung haben. Mhm. Natürlich unterstützt man da und guckt auch, dass man muss ja immer ein Mapping machen von IT-Kosten im Endeffekt und was man gerne investieren möchte zu einer vernünftigen Cost-to-Serve hinten raus, dass man nicht irgendwie dann eine Quote von 100 Euro pro Kunde hat und das sich dann überhaupt nicht rentiert. Und da muss man, das ist natürlich ein gutes Zusammenspiel, aber auch ist es natürlich so, dass man, wenn man mit so einer Plattform im Unternehmen arbeitet, auch das Unternehmen transformieren muss, digital. Mhm. Und auch das ist ein Thema. Das heißt, bevor wir überhaupt an den Punkt kommen, wo jeder an dieser Plattform sein Geschäft anbieten kann, brauchen wir auch eine ganze Menge von Digitalisierung in den einzelnen Bereichen. Und das bildete dann so ein übergreifendes Thema. Ja. Und so war es dann auch nicht so, also für mich auch nicht so tragisch, als dann die Plattform eher ein Thema, so ein vertriebliches Thema wurde, ne, nochmal ausgegründet wurde und für mich dann im Endeffekt diese Arbeit in der Innercity dann blieb, die bis heute echt spannend und fordernd ist.
Und was hast du da so vorgefunden? Also ich meine, die haben ja IT schon gemacht, lange Jahre. Da wird es einiges müssen einiges vorgefunden haben. Haben die jetzt gesagt, jetzt kommt der Modefuzzi und will es erklären, wie es irgendwie, wie es plattformmäßig geht? Oder wie war so dein erster Eindruck, als du da sozusagen dir das angeguckt hast? Weil das ist ja oft bei vielen Energieversorgern noch so, wenn du jetzt von Check und von Zalando kommst, ich weiß nicht, wie advanced du da schon unterwegs warst, auch so mit Cloud-Technologien und so. Wie war so dein erster Eindruck, als du dann da hingeguckt hast? Du hast eben schon gesagt, da war natürlich SAP am Start, aber kannst du dich noch daran erinnern, was dir so am ehesten aufgefallen ist, wo du sagst, da müssen wir mal dran arbeiten? Waren es vielleicht so technische Dinge oder war es auch Mindset-Dinge? Was waren so die ersten Wochen, Monate, die du da verbracht hast? Was hat das für einen Eindruck auf dich gemacht, diese Branche sozusagen, nachdem du dann sozusagen den Deckel mal aufgemacht hast?
Jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein. Ja. Es ist natürlich schon so, dass dieses ganze Thema Cloud sehr argwöhnisch betrachtet wurde im Unternehmen. Man vertraut dem Ding nicht und das gehört jemandem anderen und dann auch noch den Vereinigten Staaten irgendwie gefühlt und das ist alles ein Thema. Man muss, glaube ich, also ich glaube, das größte Goal war, Awareness dafür zu schaffen, dass es sich um ein Unternehmen handelt, wo die besten DevOps oder Operator der Welt arbeiten und das in riesengroßer Zahl und das im Grunde, wenn man etwas verschlüsselt, zum Beispiel bei Amazon, bei AWS ablegt, das dort sicherer liegt als überall anders, ja? Weil sich so viele Leute darum kümmern, dass das eben so ist. Und ich glaube, das war das größte Stück Transformation, was wir durchleben mussten. Und dann haben wir natürlich Themen, die auch mitbestimmungstechnisch schwierig sind. Ne? Das heißt, überzeugen, dass es nicht gefährlich ist, dass es nicht schlimm ist, dass man sich im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung bewegt und so weiter. Das sind alles Themen, die sehr nervenzerrend, sehr langwierig sind. Und selbst wenn die Leute einem glauben möchten, ja, die Einzelmeinung ist dann doch eher, also man muss es beweisen. Und das ist ja auch okay, das ist ja auch richtig. Aber das hat sehr viel Zeit gekostet. Und wir waren natürlich dort technisch schon weiter. Die Innercity stand anscheinend so die Historie immer schon sehr für Technologie, also auch, dass man irgendwelche Schaufeln für Kraftwerke selber gebaut hat oder was weiß ich. Also die hatten das haben das in der DNA. Mhm. Nur es war natürlich in puncto Digitalisierung, ne, wenn es es gab Jahrzehnte auf dem Markt der Energiesoftware nicht die Software, die man jetzt in anderen Branchen hätte kaufen können. Das heißt, die Möglichkeit war gar nicht da, das so zu stricken. Und jetzt kommt man dahin und jetzt muss man natürlich priorisieren und gucken. Und dann sind natürlich, wenn man erkannt hat, es ist ein nützliches Mittel, dann sind alle da und es wollen alle sofort. Und da auch da muss man dann wieder Expectation Management betreiben. Und alles in allem ist es halt eine Steuerung einer kompletten Digitalisierung vom Energiedienstleister zum Energieplattformunternehmen, komplett in der Vision von Frau Dr. Zapreva, die das wirklich ja auch gut unterstützt und vordenkt. Das macht es einfach. Wenn man jetzt noch kein Buy-in vom Vorstand hätte, dann wäre es wahrscheinlich unmöglich. So geht es.
Ja, ich meine, ist cool, wenn du sagst, vom Dienstleister zum Energieplattformbetreiber. Viele sind ja noch vom Versorger
Energiedienstleister.
Ja, vom Versorger zum Dienstleister. Auf der Strecke sind ja auch noch nicht wenige, sage ich mal, wenn ich mir diese Branche so anschaue. Und das ist dann, finde ich, schon auch echt über Bande weit nach vorne gespielt, wenn man sagt, wir wollen da diese Plattform bauen oder wollen Plattformbetreiber werden. Weil diese Begriffe, ich meine, klar, das ist das auf vielen Kongressen und auf dem Handelsportal, auf all diesen Leitveranstaltungen und so. Das ist, glaube ich, schon durchgedrungen, aber auch immer in Facetten, weil die meisten sind halt auch, denke ich mal, in so Stadtwerken, das sind halt Kaufmänner und irgendwie Kaufmänner oft halt noch. Und dann gibt es noch einen technischen, aber es gibt da auch nicht diese Digitalkompetenz, um das überhaupt, glaube ich, so einordnen zu können, was der Unterschied zwischen einem Dienstleister, der sehr, ja, vielleicht einen E-Commerce-Shop hat und auch alles digital hat, was der Unterschied ist dann zum Plattformbetreiber und so, ne? Also auch, weil du eben meintest, auch du musst vorsichtig sein, darüber zu sprechen, aber ich kann es ja selber auch spiegeln und das kam ja in diesem Podcast hier auch schon oft raus, dass es natürlich solche Läden so wie in der City gibt und auch andere, aber es gibt natürlich auch die ganz breite Masse, ne, die da unterwegs ist, wo ich auch tagtäglich unterwegs bin und die haben halt nicht mal ihr SAP-System, sondern haben ihr Schleupen, ihr Wilken-System, haben vielleicht eine Kooperation gegründet, dann läuft das in einem Rechenzentrum, aber auch alles noch genauso wie vorher, also sozusagen jeder hat da sein Silo hingestellt und man kann seine Support-Anfragen dann bündeln. Aber letztlich sind die in dieser Lage und haben auch kein Know-how oft, um den nächsten Schritt zu gehen. Und da würde ich dich auch vielleicht schon mal vorgreifen, so ein bisschen fragen, was kann man solchen Stadtwerken sagen, die jetzt nicht so groß sind wie in der City oder wie die Top 10, Top 25, die will sagen, ich habe kaum IT-Know-how bei mir, ich habe es irgendwie organisiert, bin abhängig von, sage ich mal, von so einem Oldschool-Anbieter und wenn Formatwechsel ansteht, dann kann ich halt bitte Danke sagen und wir können es zu dritt sagen, wenn wir uns kooperieren, aber ich bin weit weg davon, ein Gestalter zu sein, sondern irgendwo hänge ich hinten in der Ecke. Was, wenn du jetzt so guckst, was du da gemacht hast, was, wenn du das runterskalierst, was können dann so kleinere oder mittlere auch machen? Hast du da mal eine Idee für mich? Oder einen?
Ja, also das ist natürlich, ist halt pauschal zu sagen, super schwer, aber ich glaube vor allen Dingen die Idee, womit man sich eigentlich beschäftigen muss, ist glaube ich, das Ausschlaggebende. Also wir haben immer noch in den Köpfen der Leute verschiedene Ideen zu verschiedenen Wörtern. Ja, also wenn man das Wort agil zum Beispiel nimmt, das ist so mannigfaltig ausgeprägt und auch das Wort Digitalisierung. Also in vielen Köpfen steckt drin, dass Digitalisierung ein IT-Thema ist. Genau. Und das ist genau, das möchte ich in Frage stellen. Also der Punkt ist es am Ende nicht der Digitalisierungsprozess, der eine Software zur Folge hat, ja, die dann am Ende eingesetzt wird. Aber die Digitalisierung ist doch, dass ich am Prozess arbeite, den Prozess ändere und den Menschen beibringe, wie sie besser mit diesem Prozess zum Ziel kommen, unterstützt von einer Software. Und wenn ich das verinnerlicht habe, dann kann ich, glaube ich, bei mir im Unternehmen, wenn ich mir die Prozesse betrachte, ganz schnell finden oder ganz, ganz viele Stellen finden, an denen ich mit wenig Geld, ja, wenn das das Problem ist, also das Digitalbudget, was zur Verfügung steht, mit wenig Geld viel heben. Ja, und je mehr ich dort hebe, desto mehr Geld habe ich wieder, um an anderer Stelle zu arbeiten. Natürlich ist das ein bisschen, fängt mit einer Stecknadel im Heuhaufen an, aber ich glaube, dass das eine Mindset-Frage ist und vor allen Dingen eine Frage, dass man sich damit beschäftigt, weil das ist kein Elitenwissen und man muss auch nicht einen der neuen Digitalstudiengänge begangen haben, um sich darin zu bilden. Es gibt ein paar Bücher, die sind wirklich gut. Pups Partygold kann ich empfehlen. Ja, also der Autor. Ja. Ich weiß den Vornamen leider nicht. Purps Partygold. Ja. Digitalisieren mit Hirn ist ein super Einstiegsding. Okay. Danach kann man auf jeden Fall Ne, dann da stehen, glaube ich, auch schon Buchempfehlungen drin. Mhm. Und wenn man sich da so ein bisschen durchliest, oder Blinkist, ja, super Quelle, findet man viel Materie, mit der die erstmal das Denken auslöst und alles andere kommt von selbst. Und wenn man dann natürlich schafft, aus der IT eine Digitalisierung zu machen, in zweiter Instanz, oder eine aufbauen kann, dann kann man loslegen. Und ich glaube, dann ist es unabhängig vom Budget und dann ist man trotzdem der Gestalter. Ja, man hat natürlich vielleicht nicht die Möglichkeit, sich eine firmeneigene, maßgeschneiderte Software zu bauen. Ja, aber nichtsdestotrotz gibt es so viele Kleinkomponenten am Markt, die ich ineinander setzen kann oder vielleicht eine gute, große Komponente kaufen kann, die mir da schon hilft am Ende. Ja, aber erstmal kommt das Betrachten der Prozesse.
Ja, ich spüre halt immer so eine Angst, dass sie sagen, also ich erlebe auch jetzt Gespräche oder Workshops, wo neue, sag ich mal, IT-Plattform-Anbieter auf so Stadtwerke zugehen. Und ich merke halt immer so eine Grundangst, dass sie vielleicht auch bereit wären zu wechseln oder auf eine neue Plattform zu gehen oder in eine neue Architektur zu gehen, vielleicht auch Software zu mieten und so. Aber ich spüre halt so eine Unsicherheit, dass sie zum einen irgendwie so ein bisschen nicht richtig glauben, die Versprechungen, die da sozusagen gemacht werden, weil es hat ja, sag ich mal, auch viele auf dem Papier viele Vorteile, wenn man einen Code-Stand hat, meinetwegen mit allen Stadtwerken in Deutschland und man kriegt jede Woche ein Update da sozusagen drüber gebügelt. Hat einen Vorteil, aber sie können es kaum glauben, weil die Versprechungen wurden auch in den vergangenen Jahren von den anderen Anbietern gemacht und sie, ja, es ist immer nicht so eine Kompetenz da oder sie trauen sich einfach nicht, das beurteilen zu können, auch ohne dass Berater von außen sozusagen auf sie einquatschen oder Verkäufer, ne? Und ich finde das auch nachvollziehbar, dass man erstmal ein eigenes Bild machen möchte, sich um das einordnen zu können. Und da sind dann schon auch, wo du sagst, okay, das kann man sich alles durchlesen, aber meine Realität, die ich dann merke von den Verantwortlichen dort, ist, dass sie schon mit ZFK und mit einem News-Ticker und das war, da sind sie schon voll. Das ist sozusagen, diese Zeit ist gar nicht da, sozusagen, sich da dem zu öffnen, sondern das ist ein bisschen Politik noch, ein bisschen, klar, die haben auch alle nicht das geilste Management-Framework, sage ich mal. Das ist halt sehr pyramidal alles noch und da hast du natürlich viel auf dem Tisch und dann auch wenig Zeit für solche Themen. So, das nur so nochmal gespiegelt, weil ich halt auch immer suche nach Ansatzpunkten, wo man jetzt da anfängt. Und ich denke, es kann einfach nicht sein, ich nehme jetzt einfach eine neue Software von einem zeitgemäßen Anbieter. Damit wird es nicht getan sein, oder? Also.
Das ist das klassische Beispiel. Wenn wir irgendwas Neues haben, also wir steigen vom Fahrrad um auf ein anderes Verkehrsmittel, was wir nicht bedienen können, dann bringt uns das nichts. Das ist tatsächlich so. Und wir haben natürlich noch mehr Herausforderungen. A, wenn ich an SaaS- und Cloud-Lösungen denke, im Speziellen, rede ich nie über Investitionen. Ich rede immer über Aufwände und die Regulatorik honoriert nur Investitionen. Das ist das Erste, also wenn man aus dem Netz denkt. Das ist ein schwieriger Punkt. Und das Zweite ist, glaube ich, dass viele noch nicht erfasst haben, dass der demografische Wandel ihnen Fachkräfte wegnehmen wird, die sie nicht wieder besetzen können. Und zwar selbst wenn sie wollen und wenn sie viel Geld in die Hand nehmen, wird es diese Leute am Markt nicht geben. Und wenn man diese beiden Sachen im Genick hat und sich darüber im Klaren ist, dann muss man. Dann ist das keine Frage des Wollens mehr, sondern des Müssens. Und dann sieht man eigentlich noch, dass die Zeit wegläuft. Und da muss man, glaube ich, nochmal drüber nachdenken, in welcher Form man vielleicht gewisse Regulatorik ändern kann, dass hier auch Leute, die ja oder Unternehmen, die da, die in dem Punkt noch Schwierigkeiten haben, sich dann, wie soll ich sagen, auf Cloud-Technologie einlassen können, guten Gewissens.
Ja. Okay. Denn jetzt kommen wir nochmal wieder zurück. Du bist also bei NRCity Digital, das ist sozusagen, wie würdest du es beschreiben? Das ist so die Digitalisierungseinheit bei NRCity oder ich frage deswegen, weil ich auch diesen Podcast mit der Mandy von LyncTech so ein bisschen im Ohr noch habe, die gesagt hat, dass irgendwann habt ihr ja komplett, sozusagen der Vorgänger von LyncTech war ja, dass NRCity komplett die Software sozusagen, mit der sie am Markt agiert, vertrieblich unterwegs ist, eigentlich alles abwickelt, neu programmiert hat und sozusagen da jetzt auch rausgegangen ist und das auch anderen Stadtwerken anbietet. Wart ihr in diesem, das war auch quasi, warst du auch in diesem Prozess von einer anderen Rolle irgendwie so dabei und hast das sozusagen begleitet?
Genau, ich leite halt den Digitalbereich bei NRCity. Das ist also eine Mischung aus, aus diesem Prozessthema und dem IT-Thema. Ja. Genau, und anfänglich, also sehr, als es noch wirklich um die Grundlagen, um die technischen Grundlagen der Plattform ging, war ich sehr involviert. Mhm. jetzt, wo wir über ja, über Marktangänge und mögliche Kunden auf der Plattform sprechen, ist das natürlich nicht mehr mein Beritt so richtig. Ja. Trotzdem, also wir konnten auch einen sehr guten CTO gewinnen für die ganze Geschichte und trotzdem tauschen wir uns regelmäßig auch über Technologie aus. Es kommen immer neue Sachen. Wir sind beide sehr sehr interessiert und auch glaube ich, mit guter Kompetenz ausgestattet in puncto Amazon Web Services und generell Cloud-Technologien. Und deswegen, also da habe ich immer noch Teil dran. Allerdings, es gibt halt sehr, sehr viele andere Aufgaben auch entlang dieser Digitalisierungssache, sodass ich glaube, dass das nicht mehr so ganz mein Kernthema ist.
Ja. Aber Enercity arbeitet ja auch mit dieser Technologie quasi, die man da gebaut hat, in die man jetzt sozusagen auch anderen Stadtwerken und anderen Energieversorgern zur Verfügung stellen will. Und ihr könnt auf diesem Schatz, jetzt habt ihr weitergearbeitet, oder aber das ist ja auch eure Arbeitsgrundlage. Und was sind dann so die anderen Themen, die danach gekommen sind? Ich meine, es ist relativ umfassend, was LyncTech ja macht, weil du kannst ja auch eine komplette Lieferantennetzrolle damit abbilden. Und oft ist es ja dann einfach das auch schon, was so ein Stadtwerk im Kern ausmacht. Was sind dann so andere Themen, die da jetzt sozusagen auf dem Tablett steht? Also ich bin ja über den Michel sozusagen zu euch gekommen oder in deine Verbindung zu dir aufgebaut. Ihr habt euch jetzt an ePilot zum Beispiel beteiligt. Jetzt kannst du da mal nochmal so den Hintergrund und die Motivation so ein bisschen erläutern, weil ich würde immer denken, ihr habt es doch gerade selber gebaut, sozusagen alles Frontend cool. Warum macht ihr jetzt sozusagen mit ePilot weiter? Was ist da so der Hintergrund oder die Idee?
Ja, zunächst ist es natürlich so, dass wir mussten das ja unterteilen in eine Vorgehensweise, die uns nicht erst ermöglicht, das Konstrukt zu nutzen, wenn es komplett fertig ist irgendwann, sondern wir mussten anfangen mit einem Prototypen, und das war halt unser Angang, dass wir gesagt haben, wir machen Out-of-Area-Geschäft, Commodity, und ich glaube in Berlin und noch ein paar anderen Orten waren wir unterwegs. Da war relativ schnell klar, dass die Dienstleistungsbereiche, die bei uns die Dienstleistungsprodukte verkaufen, auch gerne über modernere Wege als bis jetzt das angehen möchten. Und da war natürlich eine relativ schnelle und logische Entscheidung mit ePilot, die ja sich komplett auf dieses Thema Non-Commodities spezialisiert haben, die beiden Themen zu verknüpfen. Und ich kannte die auch vorher gar nicht, bin aber mittlerweile sehr, sehr gerne in Köln und genieße auch den Austausch mit Zilla Toth unheimlich, der wirklich viel, viel Ahnung von dieser Materie hat. Und wir erwischen uns öfter beim Mittagessen, beim Fachsimpeln über irgendwelche Amazon-Services. Also das ist so sehr, sehr, sehr gut.
Also ihr habt das mit LyncTech gebaut, und das war, glaube ich, dann ein bisschen fokussiert erstmal auf Commodity, aber dann so ein bisschen die Zeitstrahl, also es hat sich so ein bisschen, was stelle ich mir vor, überlagert, dass man jetzt nicht warten wollte, bis die mit dem Commodity-Geschäft dort fertig sind, sondern dass man sagt, hier, wir haben die Energiedienstleistung, Non-Commodity, und wir wollen auch eine zeitgemäße Plattform. Und dann war ePilot halt da schon sozusagen ein guter Partner, der schon ein Stück weiter war, wo man dann auch sozusagen die beiden Bereiche auf ein selbes Level heben konnte.
Ja. Genau. Es ist ja auch so, ich glaube, wenn man das Gesamtkonstrukt betrachtet, ich glaube auch jeder dieser Plattformen, es gibt einfach Komponenten, die so undifferenzierend sind, dass man sie kauft, oder so spezialisiert sind, wie jetzt zum Beispiel ePilot, dass man sie dazu kauft. Und ich weiß nicht, ob jetzt jemand sich hinsetzen würde und ein EDM-System bauen würde, nachdem es irgendwie 10 am Markt gibt, gefühlt. Ja. Und das betrachten wir auch. Also es gibt natürlich immer eine logische Make-or-Buy-Entscheidung in allen Punkten. Also nicht nur Plattform, sondern generell. Und ich glaube, das war erstmal eine gesunde Buy-Entscheidung, weil da hatte man schon so viel. Also das, natürlich hätten wir das auch bauen können, aber ne, das spricht man ja gerade in der Informatikbranche gerne vom wiedererfundenen Rad. Und in dem Punkt war es dann eben opportun, das so zu tun. Und ich glaube, das war auch eine gute Entscheidung, und wir haben einen guten Austausch mit denen und, glaube ich, gegenseitig. Das funktioniert sehr gut.
Ja, vielleicht das ist auch eine Sache, die man auch erstmal so lernen muss. Weil früher war das halt so ein bisschen so, du entscheidest dich für einen Anbieter, ne? Du gehst zu SAP, du gehst zu Schleupen, du gehst zu Wilken, und da hat man sich irgendwie entschieden und war irgendwie auch so ein bisschen auf der einen oder auf der anderen Seite, ne? Also dieser Gedanke, dass man sich aber bei verschiedenen Anbietern, auch nicht nur im Hintergrund, wenn es um irgendwelche Frameworks geht, wenn ihr entwickelt, dann ist es ja eigentlich gang und gäbe, aber auch, dass man vorne sozusagen sich die Sachen zusammenklickt und irgendwie auf seiner Plattform zusammenbaut, ist, glaube ich, also finde ich irgendwie logisch, aber der Gedanke ist, glaube ich, noch nicht so weit verbreitet, dass man da auch ja, sich ein bisschen ePilot nimmt, sich ein bisschen SAP nimmt, ein bisschen LinkTech, ein bisschen das und fertig ist es. Aber dahin führt es doch eigentlich über kurz oder lang, oder?
Ja, wenn wir es schaffen, glaube ich, im Markt Awareness dafür zu streuen, dass Schnittstellen ein Thema sind und die gut sind und dokumentiert sein müssen und man nicht die Datenbank von anderen Programmen anzapft, so wie wir das in der Vergangenheit getan haben, übrigens in allen Branchen, das nicht in der Energiebranche nur so, dann kann sich das dahin entwickeln. Und wir sehen am Markt absolute Bewegungen in die Richtung. Es sind zahlreiche von diesen Business Process Management Engines aus dem Boden gewachsen, die halt diese Daten gut tauschen können oder ETL-Tools oder wie auch immer man das nennen möchte. Und auch die einzelnen Produkte und auch die vielleicht früher dafür standen, dass sie etwas kleiner waren, wie die Kollegen von Wilken oder Schleupen, sind mittlerweile, so habe ich es zumindest auf der letzten E-World, wann waren die 19, ne, doch 20 sogar, die war ja noch, wahrgenommen, bewegen sich genau in diese Richtung. Also jeder hat das irgendwie für sich erkannt. Ja. Und dann, jetzt ist es halt eine Frage, wie lang oder kurz dauert das, bis jeder das konsequent umgesetzt hat. Und dann kann man im Grunde frei wählen. Ne? Da ist natürlich nur die Frage, wie interessant ist das aus der Sales-Perspektive der einzelnen Softwarehäuser? Das müsste man noch sehen.
Genau. Und also der Szilard hat ja auch so ein bisschen gesagt, wenn du es auch willst, sozusagen, dass er so ein bisschen auch Zweifel hatte daran, ob die es können, wenn du wirklich mit so einem Bestandssystem, was 10, 15 Jahre alt ist, das irgendwie in die Cloud zu transferieren oder das in einzelne kleine Microservices zu zerhauen, die man sozusagen dann anbieten kann, ist eigentlich auch fast unmöglich, sagt er. Also ich meine, nicht umsonst habt ihr ja auch quasi für LinkTech alles neu programmiert, weil nur mit so einem quasi grünen Wiesenansatz kannst du das so schaffen. Also teilst du diese Einschätzung? Also ich frage mich manchmal so ein bisschen, was machen diese anderen Anbieter? Können die das überhaupt schaffen? Oder melken die noch ihre Kunden, bis sie irgendwann alle abhauen und dann machen sie zu? Oder können sie es schaffen, sozusagen auch auf der grünen Wiese sozusagen sowas neu zu bauen?
Ja, ich glaube, das hängt vor allen Dingen damit zusammen, wie sehr man gewillt ist, sich auf solche Sachen einzulassen und dementsprechend auch Personal einzustellen. Das heißt, wenn ich Leute einstelle, die es gewohnt sind, auch schnittstellenreich zu arbeiten, dass ich also nicht weggehe von diesem monolithischen Ansatz, dass alles in einem Produkt ist, dass ich kompiliere und dann habe ich einen Klumpen Software, der wird installiert und das ist es, eine Datenbank und fertig, sondern dass ich einfach viele kleine Services baue sozusagen. Das sagt ja auch dieses Thema Service-Architektur, ja, oder Microservice-Architektur. Und da, wenn ich das so baue, dann kann ich ja, dann bin ich ja gar nicht mehr beim Produkt, sondern ich bin bei der einzelnen Dienstleistung. Und wenn ich dann sage, ich kaufe eine Marco-Dienstleistung, eine EDM-Dienstleistung, eine Abrechnungsdienstleistung und jedes hat maximal möglich beste Schnittstellen, dann kann ich hinterher frei wählen und dann kann ich auch das beste Produkt wählen oder das Subjekt, sehr, sehr subjektiv, für meinen Anwendungsfall das beste Produkt. Und dann kann ich auch fast maßgeschneidert in einem relativ günstigen Umfang bauen. Aber bis dahin, das dauert noch.
Und das sind auch andere Leute, sagst du, höre ich raus. Ne? Es gibt schon so Monolithen-Leute, sage ich mal, oder Entwickler oder Leute, die schon eher in diesem Service-Bereich unterwegs sind. Ist das eine unterschiedliche Art von Entwickler oder von Mindset dann auch?
Ja, vor allen Dingen das Problem ist, dass das Zweitere, das Modernere, wie man so schön sagt, ist deutlich komplexer. Ja. Und jeder Informatiker, der gelernt hat, dass Effizienz sozusagen der Ursprung alles Guten ist, wird sagen, warum machen wir das so komplex? Ja, und da ist natürlich wieder eine Mindset-Frage. Und ich glaube, das kann jeder im Endeffekt machen, der Software bauen kann. Da ist keine Magic drin. Aber es braucht, glaube ich, einen, der einmal streut, warum man das macht. Ja, und dass der so ein bisschen da dran bleibt. Und da gibt es auch, man kann sich da sehr verrennen und sehr viele Fehler machen. Und ich glaube, da macht es am meisten Sinn, einen einzustellen oder zwei oder fünf, die das schon mal gemacht haben und die dann super das Team unterstützen und dann da auch das streuen und multiplizieren, dass man dann auch wirklich das dann kann und auch direkt richtig macht.
Der Szilard hat das ja gesagt, ePilot war auch am Anfang halt auch aus den Gründen, die du genannt hast, ein Monolith, weil man einfach das schnell im Griff behalten wollte und das haben sie auch nachher erst sozusagen aufgebrochen und obwohl sie wussten, dass es in Amazon gibt sozusagen, die das also man hätte ja gleich drauf gehen können, aber es ist einfach auch komplexer am Anfang sozusagen, das alles im Griff zu behalten, all diese kleinen Teile. Und fand ich auch sehr einleuchtend. Würdest du dann sagen, heute in der City Digital, dass ihr von der Architektur und von dem sozusagen, wie ihr das so hingestellt habt, dass das schon ein relativ gute Basis ist, um darauf aufzubauen? Oder hast du noch viele, bist du noch auch viel am Fundament am Schrauben? Oder hast du den Eindruck, nee, da haben wir schon ganz gut neu gegossen und so ein paar neue neue Ideen und Denkmuster sozusagen und Architekturmuster hinterlegt. Ist das schon für dich State of the Art, was da sozusagen im
ja, also im Keller steht? Das kommt jetzt darauf an, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Ja. Ich glaube, wenn man das nur aus der Energiewirtschaft betrachtet, haben wir schon einiges geschafft. Ja? Mhm. Wenn wir uns jetzt ein Spotify, ein Amazon angucken, dann sind wir noch ganz am Anfang. Aber ich glaube, für uns haben wir eine solide Basis geschaffen, dass wir erstmal vor allen Dingen, egal welche Softwareprodukte onboarden können. Das heißt, wir sind nicht mehr limitiert auf bestimmte Hersteller oder Produkte oder Schnittstellenarten oder was auch immer früher der limitierende Faktor war schaffen es auch über sowas wie Master Data Management oder auch gute Governance-Strategien wirklich auch sicher zu sein. Also auch wir haben sehr strengen Datenschutz bei uns, das leben wir wirklich und auch unabhängig auch von der Mitbestimmung, also wirklich auch zum Kunden ist das bei uns ein Riesenthema und wir achten da sehr genau drauf, weil wir alle auch dahinter stehen, dass das wirklich eine Notwendigkeit hat. Und so haben wir das eben für uns so aufgestellt, dass wir auch manche Sachen einfach nicht in der Cloud machen oder wenn, dann nur sehr sicher, sehr verschlüsselt, so dass eben der Datenschutz damit kein Problem hat. Und ich glaube, da wir das Fundament jetzt haben, können wir nach vorne, glaube ich, einfach Gas geben. Mhm. Nur dahin, das muss man auch erstmal denken und machen und lernen. Und DSGVO ist natürlich jetzt primär auch kein Thema, mit dem Informatiker sich jetzt total gerne beschäftigen. Das heißt also auch da das Gleiche mit Netzprozessen. Also wenn man sich Leute holt von den coolen Startups, von den coolen Tech-Unternehmen, dann können die trotzdem verstehen, die Regulatorik im Netz nicht und sowas. Mhm. Das heißt, da erstmal den Austausch zu machen und dann, da reden wir gar nicht von alter Welt und neuer Welt, sondern wir reden von einfach zwei komplett verschiedenen Parallelwelten, die einander verstehen müssen. Und ich glaube, nachdem wir das alles geschafft haben, sind wir da auf einem guten Weg nach vorne.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr manche Sachen halt auch bewusst nicht in die Cloud gebt, aus Datensicherheitsgründen. Ich frage mich immer, und ich frage das auch jedem von diesen, von den Gästen, die da in dem Bereich unterwegs sind, ist es jetzt ein Thema, AWS, Cloud, geht es nicht oder muss man mutig sein? Ich habe ein Stadtwerke, aus dem süddeutschen Raum, der macht da auch das, was du hier bei einer City machst, der sagt, ich kann hier gar nichts mehr machen. Also die Kommunalaufsicht und sozusagen die Regulatorik, die Compliance, die hat mir mit diesem Safe Harbor Abkommen, ich stecke da nicht so richtig drin, aber da wurde ja auch wieder geklagt, ich kann hier eigentlich streng genommen nicht mal Office 365 einsetzen, wenn ich wirklich so arbeite, wie sozusagen mir die Regeln vorgeben. Und da bin ich immer unsicher und ich kann es auch verstehen, wenn es die Branche ist. Die Frage immer, kann ich jetzt bedenkenlos in die Cloud auch mit allem Zeug, weil es halt so ist, wie du sagst, es ist da ja sicher, es ist viel mehr Know-how da. Klar, es geht nach USA und dann, ja, aber dann fängt es wieder an. Da wird es ein bisschen juristisch sozusagen. Wirst du sie auch andauernd gefragt, ob das jetzt geht oder musst du im Einzelfall alles prüfen oder?
Also ja, muss man. Da muss ich das sehr genau angucken. Aber vor allen Dingen ist ja, es gibt relativ viele Falschannahmen. Ne? Gerade bei so Leuten, die auch in Datenschutzbehörden oder so arbeiten. Zum Beispiel, natürlich ist es so, dass wenn der amerikanische Staat im Sinne des Patriot Act Anfragen stellt, dann dürfen die auf bestimmte Dinge zugreifen. Da sind gerade die Firmen dran, das zu verändern. Also da gibt es die verschiedensten Ideen. Da ist, glaube ich, noch nichts umgesetzt. Ich habe da sehr, sehr nahen Kontakt zum Key Account Management von AWS. Und da versucht man halt eine Firmenstruktur, also organisatorisch so aufzustellen, dass eben dieses Patriot Act-Thema nicht mehr greift. Mhm. Weil die Daten an sich verlassen das Land überhaupt nicht. Also wer in Deutschland in AWS arbeitet, nimmt in der Regel die Location Frankfurt. Ja? Mhm. Und dann ist das tatsächlich auch in Frankfurt. Auch wenn Frankfurt 1, 2, 3 nicht alle drei in Frankfurt sind, aber sind zumindest alle drei in Deutschland. Eins ist, glaube ich, in Stuttgart. Mhm. Jedenfalls am Ende des Tages verlassen die Daten das Land quasi nicht. Mhm. Und wenn ich sie dort verschlüsselt ablege, dann ist auch der amerikanische Staat nicht in der Lage, wenn ich eine solide Verschlüsselung wähle, die aufzumachen.
Ja. Also auch nicht, wenn er sagt, ich habe jetzt hier, ich bin Patriot und ich will jetzt, dass du es rausgibst, dann sagst du, ist es technisch dann nicht möglich? Also die können ja dann quasi schon diese Karte ziehen. Hier, du bist ein amerikanisches Unternehmen, unser Land steht auf dem Spiel und ich muss jetzt diesen Datensatz da aus Frankfurt holen. Ist das, sagst du mir?
Das,
jetzt,
Ja. Heute können die das. Heute können die das, absolut. Genau. Ja. Das heißt, aber wenn ich ihn verschlüsselt ablege, ich bin ja noch lange nicht verpflichtet, den Schlüssel rauszugeben. Jetzt kann man sagen, ja, es wird vermutet, die können ganz, ganz viel, aber man darf nicht vergessen, IT ist kein Zauberkästchen. Ja. Dahinter liegt Mathematik und auch die sind irgendwie, wenn sie super Rechner haben, sind sie irgendwie daran gebunden, dass es Mathematik gibt. Ja. Und genau, das sehe ich weniger kritisch. Und vor allen Dingen kriegt man auch Bescheid. Das heißt, da wird nichts im Verborgenen gemacht, sondern da wird wirklich gesagt, es gibt eine Anfrage, die steht im Raum und ich habe ja auch Zeit, dagegen zu klagen. Zwar in Amerika, aber ich kann es tun. Ist natürlich unschön. Das Problem ist aber, glaube ich, dass dieses Safe-Harbor-Abkommen, also das Nicht-mehr-Vorhandensein des Safe-Harbor-Abkommens halt ein Problem aufgemacht hat, nämlich das der Nachverfolgbarkeit. Das heißt, selbst wenn mir der Betreiber zusichert, dass das alles fein und in Deutschland ist, kann ich das nicht nachvollziehen. Denn ich kann ja schlechter hingehen und gucken. Mhm. Und das bringt das Ganze ins Wanken. Und dann hat man, und deswegen das mit dem Office verstehe ich nicht ganz. Es gibt so einen Ansatz, dass irgendeiner gesagt hat, dass diese Standardverträge, die außerhalb des also wo das Safe Harbor Abkommen nicht zugrunde liegt, dass die das so ein bisschen schützen, ist auch ein bisschen Grauzone. Was wir hier definitiv brauchen, ist, dass die Cloud-Betreiber nachsteuern, dass die das für uns rechtssicher machen. Es ist heute nicht illegal, aber legal ist es auch nicht. Es ist irgendwie dazwischen und kommt sehr auf die oder hängt sehr davon ab, wie die Datenschutzbehörde, die ja zuständig ist, dann punktuell auch in dem Land oder
Bundesland,
genau, ich weiß nicht, wie die aufgestellt sind, wie die dann auch agieren und wie die das gerne hätten. Und was die vor allen Dingen als Verstoß sehen und was nicht. Das ist auch nochmal eine sehr große Interpretationsfrage. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass wir alles verschlüsseln, was da liegt, gnadenlos.
Aber hast du schon von Fällen gehört, wo wirklich mal geklagt wurde, wo es wirklich mal zu diesem Fall kam, dass irgendein Staatsanwalt oder irgendjemand gesagt hat, hey, was machst du da? Das ist ja immer auch alles so ein bisschen, also ich habe davon noch nicht gehört, ist so ein bisschen vorauseilender Gehorsam nicht, aber so ein bisschen, es könnte theoretisch sein, wenn jemand klagt, dass wir dann und dann wird aufgehört, aber ich habe noch nie von so einem Fall gehört, du?
Ja, schon, aber es ist natürlich schon so, dass sich die Datenschutzrichtlinien gar nicht so groß geändert haben mit der DSGVO, sondern nur die Strafen. Das heißt, der Datenschutz war noch nie großartig anders. Es gab halt das Safe Harbor Abkommen, ja. Ne? Das ist der Unterschied. Aber dass das durchgesetzt wird, doch, habe ich schon gehört, speziell im südlichen Raum gab es ja schon empfindliche Strafen. Mhm. Was ich aber noch nie gehört habe, ist, dass der amerikanische Staat sich Datensätze von einem Energieunternehmen beschafft hat. Ja. Das habe ich noch nie gehört. Allein, also wenn da nicht irgendeine Straftat im amerikanischen Raum zugrunde liegt, gab es das noch nicht.
Okay. Du hast eben auch noch mal über Leute gesprochen vorhin, dass ihr einen ganz guten CTO bekommen habt und auch hast schon hier und da mal angedeutet, dass es essentiell ist, das richtige Mindset in diesen Menschen zu haben, die da sozusagen für einen entwickeln. Wie schafft ihr das als Stadtwerk jetzt mehr Leute zu begeistern, auch Tech für Energie zu machen? Ist das einfach, weil vielleicht auch gesagt wird, hey, das ist eine relativ relevante Branche, weil es einfach auch um den Planeten geht, sage ich mal so ganz überspitzt. Oder gucken die gar nicht danach und sagen halt, welches Framework ist es? Ist es eine knobelige Aufgabe und dann bin ich dabei? Wie schätzt du das ein hier?
Schwierig. Ja. Also wir hatten unheimlich Probleme, Leute zu finden. Vor allen Dingen, also du hast gar kein Problem, Freelancer zu finden, auch Berater gibt es ganz viele, aber wenn du möchtest ja möglichst mit festangestellten Leuten sowas starten, die lange bleiben. Was natürlich uns total zugute gekommen ist, ist die Corona-Krise, denn die Energiebranche ist natürlich bei so einer Krise, wo die Leute zu Hause arbeiten, und dort Strom verbrauchen, total super aufgestellt erstmal. Mhm. Es kommt zumindest Geld rein und es ist nicht so eine Knappheit, wie es vielleicht in vielen anderen deutlich attraktiveren Modellen war. Ja. Mhm. Wir haben wie jedes Energieunternehmen oder jedes Stadtwerk haben wir einen Tarifvertrag, an den sind wir gebunden. Das heißt, hohe Tech-Gehälter sind ein Problem. Ne? Ja. Mhm. Genau, sind ein Problem. Du findest ab und zu Mittel und Wege, aber wir mussten auch Leute, die wir echt gerne gehabt hätten, konnten wir einfach nicht nehmen, weil das nie seinen Weg durch die Mitbestimmung gefunden hätte. Ja. Obwohl die Person es offensichtlich, also die Arbeitskraft natürlich, das offensichtlich wert war.
Ja. Was macht ihr dann? Dann geht ihr auf Freelance. Wenn ihr unbedingt dieses Know-how dann haben wollt, dann werden einfach Rechnungen bezahlt anstatt.
Genau. Es geht nicht anders. Mittlerweile sind wir da ein bisschen besser aufgestellt, haben auch die Mitbestimmung teilweise überzeugen können, dass es einfach bestimmte Sachen gibt oder bestimmte Fähigkeiten gibt, die man einfach braucht, die man nicht immer einkaufen kann und die einfach eine bestimmte Summe Geld am Markt wert sind. Und dass derjenige kommt nicht zum Stadtwerk für einen signifikant kleineren Betrag, als er überall anders verdienen kann, weil es da so schön ist. Und natürlich reicht aber nicht. Geld ist nicht das Einzige. Man muss halt eine Atmosphäre aufbauen, die solchen Leuten auch gerecht wird. Wir hatten vorher schon Homeoffice-Möglichkeiten und auch freie Hardware-Wahl und sowas. Das gab es alles schon bei der InnerCity. Aber das ist solchen Leuten eben wichtig. Ich kenne Leute, die fangen nirgendwo an, wenn sie nicht mit einem Macintosh arbeiten können.
Ja? Darf ich nochmal nachfragen? Bei InnerCity kann ich sagen, ich bringe meinen Rechner von zu Hause mit, dieses Bring in Your Device, gilt das oder ich kann meinen Rechner aussuchen. Ich kann jetzt sagen, und das gilt auch im ganzen Laden, bei all 3000 oder wie auch immer, also oder ist das so eine Spezialität für die
Das Nerds? Das ist tatsächlich in der Lyngtech so. Das ist aber auch üblich, weil du halt als Softwareentwickler brauchst du bestimmte Software, damit du Software bedienen kannst. Ja. Genau, und dieses Tooling ist halt auf dem Mac besser vertreten als auf Windows. Das ist tatsächlich so. Dort ist das so. Man kann aber auch jetzt nicht einfach frei wählen, sondern wir haben einen Mac, wir haben einen PC und du kannst dann wahlweise den PC noch mit Linux haben, wenn du möchtest. Und das ist dann eine Oberfläche, die muss man bieten für diese Leute. Das ist unabdingbar.
Also und nochmal, kurz Kick nochmal Corona, sind die auch alle ins Homeoffice bei InnerCity oder gab es da irgendwie Probleme, irgendwie sozusagen, dass man da jetzt nicht von zu Hause arbeiten kann, weil eben doch nicht alle ein Notebook haben, weil eben doch nicht alle ein Smartphone haben?
Glücklicherweise war das so, dass wir hatten schon vorher so ein System, dass du deine Büronummer sozusagen auf irgendwas umleiten kannst, sodass du nicht deine Handynummer rausgeben musst oder deine Privatnummer. Das haben die natürlich direkt gemacht. Wir haben ein Vico-Tool eingeführt, also hier so Zoom. Ne? Und das ging relativ schnell, weil das, was wir vorhatten, war zwar okay, aber es wäre in großer Zahl einfach nicht machbar gewesen, weil es halt durch die eigene Infrastruktur geschleift wird.
Und Zoom war aber okay, das war ja auch lange Zeit so ein bisschen...
Ja, wir haben lange gebraucht, genau. Ja. Wir konnten nur ad hoc kein Teams einführen, obwohl wir, das ist unser Ziel, ne? Wir möchten auf 365. Das ist aber mittlerweile geht es. Sie haben sich darauf eingelassen, dass wir haben keine persönlichen Daten im Zoom. Diese Single Sign-On-Technologie macht das ja möglich, dass du keine Daten da einkippst, sondern dass die einfach zufrieden sind mit Zertifikaten. Mhm. Das war eine lange Abstimmung, aber wir haben es halt so eingeführt, dass wir dort einfach keine Daten hinübertragen und dann ist es ja egal. Ne? Dann ist, also wenn es keine Daten hat, kann es damit keinen Unsinn machen. Das war auf jeden Fall genug, dass der Datenschutzbeauftragte und auch die Mitbestimmung gesagt haben, ist okay. Mhm. Und wir haben das auch nicht bereut. Also das ist ein wirklich gutes Tool im Einsatz und wir haben alle ins Homeoffice geschickt am Anfang, also Mitte 2020, die nicht unbedingt vor Ort sein mussten. Ja. Das heißt also, die Menschen in den Kraftwerken, die dort arbeiten müssen, die müssen da arbeiten, ne? Und auch in den Leitstellen. Es geht nicht anders, die kann man nicht nach Hause legen. Ne? Mhm. Aber alles, was irgendwie im kaufmännischen Sektor gearbeitet hat, war zu Hause. Und selbst in der Vorstandsetage weiß ich, dass da immer quasi ein Vorstand on duty war und die anderen beiden zu Hause und auch so übergeben haben, dass sie sich nicht gesehen haben. Also wir haben das wirklich sehr strukturiert. Und wir hatten, glaube ich, auch, ich kenne die genaue Zahl nicht, aber wir hatten unter 20 Corona-Fällen in der ganzen Zeit im Unternehmen gefühlt, ja, also zumindest im kaufmännischen Bereich. Und das ist echt aufgegangen. Das war echt gut.
Und jetzt die Frage natürlich so, wie geht's weiter? Bleibt das jetzt so? Das ist halt natürlich auch so in der ganzen Branche. Also ich habe auch viele gehört sozusagen, da wollte ich vielleicht auch nochmal fragen, so ein kultureller Aspekt war ja auch dann wichtig, dass viele Führungskräfte dann irgendwie überhaupt keine, immer noch sehr daran hingen, dass irgendwie die Leute präsenzmäßig da sind sozusagen, dass sie Zugriff haben, da gibt es ja nicht in allen Bereichen so Management-Frameworks, die irgendwie das so ein bisschen abfangen können, dass man eigene Rituale hat und dass auch viel mehr selbstbestimmte Teams unterwegs sind. Und demzufolge natürlich jetzt auch viele wieder sagen, alle wieder zurück. Auch die großen Tech-Unternehmen, das hat mich jetzt auch gewundert, dass dann Apple und Google sagen, also nicht so wie SAP, arbeitet wo ihr wollt, weiterhin, sondern dass dann die auch die Leute zurückbeordern. Wie hast du ein Gefühl, wie das bei euch weitergehen wird?
Also wir haben ein neues Gebäude in Planung und Bau.
Und da will man natürlich auch dann einziehen.
Genau, da will man einziehen, aber wir haben es generell so geplant, dass es ein Desk-Sharing-Modell gibt, dass es weniger Arbeitsplätze gibt, als wir Leute haben. Das war auch vor Corona schon so. Also das, wir hatten dieses mobile Arbeiten, so nennen wir das, weil es ja auch nicht immer unbedingt zu Hause, hatten wir vorher schon. Auch wirklich mit einer Betriebsvereinbarung und wirklich safe. Ja. Und es gab halt die Regel, du musstest einmal in der Woche im Unternehmen sein. So, das war die Maßgabe. Also es hat nie jemand so exzessiv gemacht, aber das war der Rahmen. Und ich glaube schon, dass auf gewissen Ebenen wird man sich weiter treffen müssen, ja. Aber ich glaube, dass speziell Leute, die beratend arbeiten oder halt gezielt an ihrer Software arbeiten, eigentlich weiterhin von überall arbeiten können. Wir haben die Systeme natürlich durch Corona so aufstellen müssen, dass das sowieso geht. Und wir werden das natürlich jetzt nicht wieder abreißen.
Ja.
Deswegen, also ich hätte die Fantasie, dass das erstmal so bleibt, aber ich habe von unheimlich vielen gehört, die sich einfach wünschen, dass man wieder ins Büro zurückkehren kann, weil ihnen auch Interaktion fehlt.
Ja, das finde ich auch fair enough, oder das kann ich auch gut verstehen. Mir geht es immer so ein bisschen um die Freiwilligkeit, selbst organisiert das zu entscheiden und nicht so, hier Montag, Dienstag sind alle da, sondern so, nee, ich komme, wenn's sozusagen, wenn ich Bock habe, sozusagen Leute zu treffen, wenn es einfach sozusagen auf freiwilliger Basis ist, sozusagen, ne? Und du das selbstbestimmt entscheiden kannst. Okay, aber du sagst, es ist schwer trotzdem in diesem, also es ist einfach schwieriger als bei Zando, einfach Zalando oder bei Check24, da Leute, Tech-Leute zu bekommen, die da, ja, sich da irgendwie einfügen, die vielleicht auf einen Markt verzichten oder auf einen Euro, wenn sie sozusagen an, vielleicht relevanteren Problemen oder relevanteren Märkten sozusagen arbeiten, bleibt das ein Problem. Wie würdest du so den Kulturshift insgesamt bei euch einschätzen? Digitalisierung war ja für dich auch immer eine kulturelle Komponente. Wie würdest du das einschätzen? Wie frei, wie selbstorganisiert, wie wenig pyramidal seid ihr da unterwegs schon? Und ja, wie entwickelt sich das?
Ja, also ich würde sagen, also wir sind, glaube ich, weg von so einem nicht selbstbestimmten Arbeitsmodus. Ja? Also ja. Die Leute entscheiden selber, was sie jetzt als nächstes tun. Wir haben keine direkte Arbeitsvorgabe im Sinne von, die Akten sind in Reihenfolge sortiert, bitte so abarbeiten. Und das ist auch gar nicht das, wofür unser Vorstand steht. Ja, also es geht, ich glaube, wir sind in einen Modus gekommen, der eher so pragmatisch ist, wo ich mitkriege, dass die Leute einfach sagen, ja, ich arbeite jetzt hier dran und dann mache ich das andere dann. Und wir versuchen einfach, dass irgendwie das übereinander passt. Das klingt ein bisschen chaotisch, ist es nicht. Aber ich glaube, dieses strikte hierarchische Vorgehen ist weg und auch die Dudes-Kultur hat sich über Corona und Vico-Meetings und so schneller eingebürgert als sonst. Mhm. Und mittlerweile gibt es also Leute, die schreiben einfach in ihre Signatur dieses Hashtag gern per Du und die duzen sich dann auch konsequent. Mich duzen auch fast alle Leute. Ich habe das Ganze am Anfang schon forciert. Ich finde das, also im Tech-Bereich gehört das ist wie Kaffee, das kannst du da nicht wegnehmen. Mhm. Und überall anders. Es macht halt ganz, ganz viel einfacher. Ne? Und ich glaube, da entwickeln wir uns als EnerCity hin, muss man sagen. Sonst ist natürlich, wir sind ein Stadtwerk und daher kommen wir. Und das heißt, gewisse Gründlichkeitsthematiken oder auch, man hat immer die Regulatorik im Kopf. Man hat also, das ist so. Ne? Und das, ich weiß nicht, ob das auch das schlecht ist, ob das weg muss, aber wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir da noch irgendwie uns zu einem moderneren Flow anpassen. Mhm. Aber ich würde sagen, also verglichen mit dem Zeitpunkt, als ich ankam, oder das, was Kolleginnen und Kollegen mir erzählt haben, die schon wirklich, das ist ja Tradition in so einem Stadtwerk, dass sie so 10, 15, 20 Jahre irgendwie da sind, hat sich das schon verändert, ja.
Aber seid ihr da Vorreiter bei euch in der Einheit? Arbeitet ihr irgendwie nach agilen Prinzipien, irgendwie nach Kanban oder Scrum oder was auch immer da so unterwegs ist? Habt ihr so Dinge wie, keine Ahnung, Sprints und Reviews und Retros und so? Ich denke mal, du nickst, ne? Bei euch im Bereich ist es wahrscheinlich üblich, aber wie hat sich das schon ein bisschen ausgebreitet, auch auf andere Bereiche, dass da Leute auch im Vertrieb beim Daily zusammenstehen und irgendwie sich kurz
abstimmen? Absolut. Ja, absolut. Also das Daily hat sich, glaube ich, eingebürgert durch Covid, dass die Leute einfach morgens einmal zusammen alle in so einen riesen Zoom und dann schnell geredet. Ich glaube, hinterher ich weiß nicht, hinterher wird man das vielleicht manuell machen oder hybrid. Ja, es wird ja immer einen geben, der zu Hause ist. Mhm. Wir als Bereich versuchen, möglichst agil zu arbeiten. Wir haben aber kein Framework, weil unser Wirken ist ja dadurch, dass wir an so vielen Ebenen arbeiten, sind wir mehr im Beratergeschäft als alles andere. Das heißt, wir haben Business Engineers, wir haben System oder System Engineers, die rumlaufen, helfen, steuern. Und das ist natürlich wenig, dass du deinem Team agil arbeiten kannst. Aber wir gucken schon, dass wir zumindest uns an Tickets orientieren und auch iterativ Dinge durchgehen. Wir haben allerdings auch Leute, die bei der Produktgebung mithelfen. Und das ist bei uns ein sehr iterativer Vorgang. Also da arbeiten wir wirklich von Prototyp über Prototyp hin zum, das ist halt, Prototyp gibst du eigentlich keinem Kunden. Ne? Der Prototyp ist, um zu gucken, ob das nicht komplett zusammenbricht. Ja. Und das haben wir halt verinnerlicht. Also dieses Muster, Produkte zu entwickeln. Und das ist sehr agil. Und das könnte man jetzt nicht benennen als Scrum oder Kanban oder andere Methodik, sondern das ist, glaube ich, eher so ein eigengestricktes Ding, was gut passt für Produktentwicklung.
Was hast du jetzt, wenn du den Tag heute anguckst oder sozusagen generell, an welchem Thema arbeitest du gerade, an welchem dicken Brett bohrst du gerade, um die nächsten Meilensteine zu erreichen? Was ist so dein Hauptthema jetzt noch für dieses Jahr? Gibt es da irgendwie was Größeres oder sind es 1000 kleine Sachen?
Ja, bei uns ist ein großes Thema. Wir möchten unheimlich gerne nochmal die Digitalstrategie erneuern. Das ist was, woran ich gerade arbeite.
Was steht drin? Du hast gesagt.
Viel.
Ja, genau. Aber da definiert, was definiert man in so einer Digitalstrategie? Wie man digital werden will oder was?
Also ich glaube, der Key-Faktor liegt, glaube ich, darin, dass man schaut, man kann ja nicht alles über einen Kamm, also man kann kein Drehbuch schreiben, das ist die Firma, sondern ich glaube, man muss ein paar Punkte adressieren, die jetzt wichtig sind, um bestimmte Sachen zu erreichen, ja, wenn wir so an Daten denken zum Beispiel oder andere Themen. Und da muss man, glaube ich, schauen, dass man den einzelnen Bereichen, also wirklich vom Energiehandel bis hin zum Vertrieb, also wirklich jedem auf seine Art hilft, sich da in die Richtung besser aufzustellen. Und das, sowas zum Beispiel. Ja, okay. Kann ich natürlich nicht wirklich drauf eingehen, aber das ist, glaube ich, so ein Thema. Ja. Ich glaube, ein zweites großes Thema wird bei uns auch Erneuerung der IT-Infrastruktur. Also wir werden mit dem Abgang von SAP komplett, also wir nutzen es noch als Netzsystem, wird natürlich auch was Neues fällig. Das heißt, da Untersuchungen anstellen, also wirklich darauf vorbereiten. Das ist ja ein sehr großes Projekt, was da kommen wird. Und ich glaube, das sind so die Themen, die mich aktuell beschäftigen. Mhm. Und natürlich immer noch ein bisschen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen von der LüngTech. Das wird nicht verschwinden.
Und was ist für dich ein geiler Tag oder ein guter Tag einfach so? Du hast heute eingangs gesagt, heute war ein guter Tag, aber was sind so, was motiviert dich an so einem Tag oder was sind die Dinge, die dich da in den Flow bringen? Was ist das?
Ich bin ja so ein Outcome-Junkie, ne? Also das heißt, ich brauche so ein bisschen, dass du am Ende des Tages irgendwas in der Hand hast. Und selbst wenn wir dafür 5 Tage brauchen, Tag 1 bis 4, dann bin ich nicht so happy. Und an Tag 5, wo es dann fertig ist, das ist ein Tag, das ist ein guter Tag.
Ne? Ach so, okay.
Das ist so mein Ding. Und können jetzt sozusagen in diesem Jahr, im nächsten Jahr in so eine Phase eintreten, wo wir jetzt sehr die guten Themen machen, Bereichen helfen, weiter zu digitalisieren, vollautomatisiert zu werden, Ende-zu-Ende-Themen und so weiter, wo man auch die Leute zwar skeptisch antrifft, aber auch glücklich hinterlässt, dass sie wissen, okay, mein Arbeitsalltag ist besser geworden, nicht schlimmer, ist ja die Befürchtung immer. Ja. Ich muss die doofen Themen, muss ich jetzt nicht mehr machen, das macht der Automat. Dafür mache ich jetzt die Sachen, die ich sowieso immer gerne gemacht habe, weil die kann kein Automat machen, möglicherweise. Und wenn ich einfach Feedback bekomme, das sagt, so jetzt, nachdem ihr da wart, ist es besser, freue ich mich darüber.
Ja, hast du auch da wieder ein Outcome und
richtig.
Bei dir persönlich. gibt es Dinge, die du gerade lernst irgendwie, die du vielleicht noch nicht so gut kannst?
Ja, absolut. Ja. Alle Themen rund um Energiewirtschaft. Also wir haben natürlich mit unserer Netzgesellschaft und der Geschäftsführung davon haben wir sehr erfahrene Netzer und sehr gute Leute, die wirklich viel und breites Wissen haben. Und die überraschen mich immer wieder mit ein paar Themen, die ich noch nicht kenne. Ja. Speziell auch, Dieses ganze Geschäft halt, also das ist ja schon ein bisschen anders, also wenn du Strom verkaufst, als wenn du irgendwie Socken verkaufst, also der Inhalt ist auch anders. Das ist nicht irgendwie 19% Mehrwertsteuer und dann hast du was verkauft, sondern es ist ja auch eine, wenn ich die Socken nicht liefere, ist nicht schlimm, ne? Aber wenn du nicht den Strom nicht liefere, ist schon ein Problem. Ja. Und die Verantwortung, die dahinter steht und all dieses Gefühl der Gesellschaft, dass du bringst Licht und Wärme in die Stadt. Ja? Das ist eine willkommene Sache. Und eigentlich tust du was Gutes. Ne? Und das zu erleben, ist super. Also die Leute, ich hatte das nie so wahrgenommen, dass Stadtwerke, ich hatte immer gedacht, das wären Behörden so ein bisschen, also als ich komplett noch außen vor war. Mhm. Und trotzdem merkst du einfach bei den Leuten, die wirklich Strom produzieren in unseren Kraftwerken oder so, dass die das wirklich mit Stolz tun, ne, auch. Und ja. das ist total faszinierend. Also,
und da kommen auch neue Leute jetzt nach. Also im Podcast hatte ich auch viele Gäste, die glaubhaft dann sagen, ja, ich möchte das Stromnetz der Zukunft bauen, so wie andere irgendwie das Eisenbahnnetz irgendwie in den USA bauen wollen, weil sie einfach denken, das braucht die Gesellschaft. Und ich glaube, du hast kaum eine Branche, wo du so leichten Purpose dir eigentlich herleiten kannst, wo andere sich da quasi immer ein abbrechen, was jetzt da die Delle ist im Universum, die man reinhauen will. Das, glaube ich, liegt da jetzt überall so ein bisschen auf der Hand. Vielleicht zwei, drei letzte Fragen noch. Gibt es Leute, die dich inspirieren? Jetzt, du Sillard hast du gesagt, dein Tech-Kollege aus Köln, aber so, wo du auch hinguckst und ja, wo du dich orientierst oder vielleicht auch wieder motivierst, gibt es da so, wo guckst du nach außen hin, wenn es so um deine Themen und deine Interessen geht?
Ja, ich war immer schon ein relativ großer Fan von Amazon und Amazon-Technologie, noch bevor es AWS gab. Ja. Und ich glaube, da kann man sich vor allen Dingen in puncto Tech viel abgucken. Ja. Transformatorisch muss ich sagen, gibt es da, also da sind eher im deutschen Markt so Firmen unterwegs. Also zum Beispiel die Firma Henkel macht wirklich gute Arbeit in puncto Transformatorik, da hört man sehr viel. Auch bei E.ON habe ich, also da gibt es relativ coole Events zum Mindset Change und sowas. Also die sind da sehr hinterher. Also auch wirklich nicht, dass da irgendwie sich, das ist auch nicht despektierlich gemeint, dass da irgendwie sich fünf Sachbearbeiter, die Bock auf das Thema haben, treffen, sondern es geht wirklich durch die Reihe weg, vom Top-Management bis hin zum, weiß ich nicht, zum Pförtner, ja, auch wenn der Pförtner einen wichtigen Beruf hat, die sich da treffen und das ändern wollen und auch wollen, nicht müssen. Und das finde ich total toll. Und ja, ich glaube, das sind so die, wo ich hingucke, wo ich sage, da können wir was lernen noch. Mhm. Auch die Karriere der alten Kollegen von Zalando zu verfolgen, die ja auch irgendwann dann mal woanders hingegangen sind und zu schauen. Und dann ist der eine plötzlich auch in der Energiebranche oder jetzt da und da. Und dann kann man, also da gucke ich auch hin und ich tausche mich immer gerne aus, vor allen Dingen, weil viele in die Chemiebranche oder Pharmabranche gegangen sind.
Jeweils. Nach Zalando sozusagen.
Ja, genau, nach Zalando, ne? Auch da Plattformen bauen, ne? Ja. Meistens B2B.
Ja.
Und auch da tausche ich mich unheimlich gerne aus und kenne die Industrien ja auch gar nicht. Und das ist, glaube ich, so. Also man muss immer von Besseren lernen. Das ist natürlich total logisch und auch hier der Fall. Und es ist immer schön, wenn man noch viele hat, wohin man gucken kann. Das ist wirklich gut.
Ist es eigentlich bei AWS persönlich bei dir auch so, dass man, also ich gucke da als Kunde auch immer fasziniert hin und auch du technologisch, aber ich frage mich halt, warum die so eklig sein müssen zu ihren Leuten und sozusagen, ne? Also hast du manchmal auch so Anwander, dass du sagst, ja, ist ja geiler Tech-Kram hier, aber irgendwie im Kern doch aber auch irgendwie eine Schweinefirma, so ein bisschen.
Gibt's da so? Ja, ich kenne jetzt die Strukturen bei Amazon nicht, aber selbiges hat man ja auch über Zalando gesagt, ne? Ja. Zumindest kam das so rüber. Wenn man dann mal wirklich da reinguckt und mit denjenigen spricht, die das verantworten, dann sieht das immer doch ein bisschen anders aus als das Bild, was Verdi malt. Also ich bin da so ein bisschen zweigeteilt, muss ich ehrlich sagen.
Okay, naja, ist doch fair enough. Cool, denn das war jetzt ein wilder Ritt. Hier und da habe ich so ein bisschen meinen inhaltlichen Faden verloren, aber ich finde, du kannst irgendwie auf alle Sachen irgendwie eine geile, interessante Antwort geben. Ich danke dir ganz herzlich und ich glaube, ich würde gerne nochmal ein paar Monaten oder ein paar Quartalen nochmal wieder mit dir schnacken, vielleicht auch mit dem Zilla zusammen, vielleicht auch mal mit Menschen, die das sozusagen, ich habe immer so ein bisschen dieses Normalo-Stadtwerk noch vor Augen, ne? Also mit dem, ihr seid jetzt sozusagen immer schon weit vorne und da kommen so Leute wie du, sind dort und das sind die Großen, aber meine Mission ist es halt auch immer so ein bisschen, das in die normale Stadtwerke-Welt zu tragen, Deswegen machen wir ja auch diesen Stadtwerke Innovators Day, wo sozusagen die Leute, die das in diesen, sag ich mal, ja, Wald- und Wiesenstadtwerken irgendwie wuppen müssen und die nicht über die Ressourcen und diese Ausbildung verfügen, wie ihr es könnt, dass es da irgendwie auch einen Anschluss gibt sozusagen. Und insofern bin ich erstmal froh, dass ich dich kennengelernt habe und ja, freue mich, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen kann. Ja, und ich danke dir erstmal.
Für ja, herzlich diesen spontan, gerne.
Ja. Ich hoffe, ich habe nicht alle dieselben Fragen gestellt, die der Silla dir gestellt hat.
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Das ging in eine ganz andere Richtung, genau. Aber um noch mal was zu sagen, also bin ich total daran interessiert, lass uns gerne in ein paar Monaten oder Quartalen oder wie es auch immer passt, noch mal dazu sprechen, wie wir speziell auf so kleinere Stadtwerke oder Energieunternehmen eingehen können. Bin ich super interessiert. Freue mich total, dass wir miteinander gesprochen haben. Und freue mich jetzt auch, Hörer deines Podcasts zu werden. Da fange ich jetzt mit an.
Ja, hör doch mal deine Folge als erstes. Genau. Ja, cool. Danke, Dan.
Danke dir.
Das war Utility 4.0, der Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. So, wenn ihr jetzt sagt, das war doch ein ganz nettes Gespräch, nette Leute, nette Stimmung, dann vielleicht nochmal ein, zwei kleine Bitten an euch. Erstens natürlich, falls ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da auf dem Kanal. Wenn ihr es gut findet, kommentiert auch mal dort rein bei Spotify oder bei Apple. Das freut uns sehr. Und wenn ihr natürlich Leute kennt, wo ihr sagt, hey, das wäre auch mal interessant, wenn die in den Podcast Utility 4.0 kommen, dann freuen wir uns, wenn ihr uns Bescheid sagt, wenn ihr uns irgendwie kontaktiert. Und dann gehen wir der Sache nach und wird auch ganz cool, wenn auch aus eurem Kreis hier Personen mal reingepusht werden, denen wir dann so ein bisschen auf den Zahn fühlen können. In diesem Sinne, alles Gute, alles Liebe.